was ganz oben drüber steht, die übergreifende These, so als Idee auch, als Gegenbild zu der Vorstellung der Städte grundsätzlich immer nur krank machen. Und ich denke, das ist das als Vision, was uns sehr stark verbindet. Und das andere ist halt die praktische Arbeit. Also wir haben immer gesagt, einerseits haben wir so ein großes, überwölbendes Ziel, was wir gemeinsam teilen. Auf der anderen Seite wollen wir ganz klein anfangen und Projekte initiieren, entwickeln, auf dem Weg zu dieser Vision. Mhm. Also vor allem sind das zurzeit Projekte, die gemeinschaftsfördernd sind und gesundheitsfördernd und die vor allem, und das ist uns ganz wichtig, in der Stadtnatur stattfinden. Mhm. Also da geht es immer eigentlich um den Kern der sinnlichen Naturerfahrung. Das ist eines dieser Kernthemen der heilenden Stadt.
Diese sinnliche Naturerfahrung, die haben Sie ja in Ihren Projekten in Hamburg auch angefangen. Das hat mit Park zu tun, das hat mit Natur in der Stadt zu tun. Können Sie ein bisschen sagen, was Sie hier mit Ihrem Verein machen, um die sinnliche Erfahrung in die Stadt zu bringen?
Genau, also ich erzähle vielleicht einfach von unserem ersten Projekt, was wir vor ungefähr 5 Jahren mit der Gründung auch gestartet haben. Das Projekt heißt Green Gym. Das ist im Prinzip gemeinsames Gärtnern in öffentlichen Parks in Verbindung mit einem Bewegungsangebot. Mhm. Das heißt, Leute kommen im Park zusammen und haben A, das Ziel, was Gutes für sich selber zu tun, also sich zu bewegen, an der frischen Luft zu sein, und zum anderen was für die Gemeinschaft zu tun, indem sie öffentliche Parks pflegen. Das ist die Grundidee von Green Gym. Das ist ein Projekt, was wir uns damals auch nicht selbst ausgedacht haben. Das ist uns quasi über den Weg gelaufen, als wir uns gerade mit diesem Thema beschäftigt haben. Und das ist ein großer englischer Wohlfahrtsverband, The Conservation Volunteers, die das schon seit Ende der 90er Jahre in England betreiben. Und wir haben das im Fernsehen gesehen, ZDF Auslandsjournal, und ich dachte sofort, das könnte ein Projekt sein, was im Sinne unserer Vision ist. Und wir sind dann nach England gefahren und haben uns da vorgestellt und gesagt, ne, wir waren 2 Personen damals und ja, haben Interesse angemeldet, das in Deutschland zu machen, und die waren gleich sehr angetan. Und dann haben wir uns ein bisschen von denen zeigen lassen, wie das geht bei denen, und haben in Hamburg die Verwaltung angesprochen, ob man nicht sowas in einem öffentlichen Park machen könnte. Und das hat geklappt. Und seitdem haben wir jetzt mittlerweile in 4 Hamburger Parks Green Gym Gruppen aufgebaut. Und das ist so eine unserer Kernaktivitäten. Mhm. Genau. Und da spielt natürlich das Thema Heilung nicht die Kernrolle. Aber es ist schon so, dass wir glauben, dass das schon sehr stark auch mit diesem Thema zu tun hat, auch aus der Erfahrung heraus mit den Menschen, die in diese Gruppen kommen. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Angebot eben auch sehr stark Leute anzieht, die auch Kontakt und Gemeinschaft suchen und für die eigentlich in vielfältiger Form dieses Thema, die eigene Gesundheit und auch seelische Gesundheit, eine starke Rolle spielt. Mhm. Und dass das in diesen Gruppen gut aufgehoben ist und vor allem auch deshalb, weil das Gärtnern ein Zugang ist oder Zugang eröffnet auch zur Gemeinschaft oder Verbindung zwischen Leuten, die sonst vielleicht nichts miteinander zu tun hätten. Mhm. Also das Gärtnern und die Arbeit im Park ist da eigentlich ein ideales Medium, um genau diese Verbindung herzustellen.
Das heißt, Green Gym, das ist jetzt nicht unbedingt ein Workout-Place im Park, sondern das hat durchaus auch mit Gärtnern zu tun.
Genau, Green Gym, der Name läuft eigentlich so ein bisschen in die falsche Richtung. Wir haben ihn dann übernommen, weil wir das Konzept gut fanden. Aber es geht nicht um einen Workout, sondern es geht eigentlich um entspanntes Beisammensein. Man ist dann auch 3 Stunden im Park und der Bewegungsteil besteht eigentlich darin, dass man am Anfang einen Kreis bildet, die Gruppe gemeinsam im Park, wie so ein kleines Ritual, auch erstmal die Augen schließt und versucht zur Ruhe zu kommen und dann ein paar zum Teil Entspannungsübungen macht und natürlich vor allem Aufwärmprogramm für das Gärtner, weil wir natürlich oft Leute dabei haben, die jetzt nicht täglich gärtnern und ne, wo das eigentlich auch schon Voraussetzung ist, wenn man dann mehrere Stunden arbeitet, dass man sowas vorher macht. Und auch am Ende der 3 Stunden gibt es wieder eine gemeinsame Runde, wo man zusammenkommt, so als Abschluss. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Setting, was ja zeitlich gar nicht so viel Platz einnimmt, doch auch wichtig ist für die Entwicklung in diesen Gruppen, weil es immer einen gemeinsamen Anfang, Auftakt gibt und es gibt einen gemeinsamen Abschluss. Also dass es für die Gruppenbildung eigentlich ein sehr gutes Setting ist. Also kein Workout, keine Anstrengung. Jeder macht im Prinzip bei den Gruppen so viel er kann und möchte. Es gibt da ja auch, wird nichts vorgeschrieben. Das ist letztendlich ja auch alles freiwillig, kostenlos, und Genau, insofern läuft der Name so ein bisschen in die falsche Richtung.
Ist das eigentlich was völlig Neues in Deutschland, in Europa, also jetzt abgesehen von diesem Vorbildprojekt, das Sie in Großbritannien besucht haben, weil eigentlich die Idee, als Städter sich in den grünen Bereichen der Stadt, und das sind nun mal meistens die Parks, sich irgendwie einzubringen, das ist ja eigentlich eine Idee, die nicht so abwegig klingt. Und Park gibt's, seit es Städte gibt, ist das wirklich eine absolut neue Idee, sich hier wirklich so gärtnernd einzubringen?
Also sich gärtnernd einzubringen auf keinen Fall. Das ist ja eine große Bewegung, die es ja auch schon seit vielen Jahren gibt, was unter Urban Gardening in vielen verschiedenen Variationen läuft. Ich glaube, dass es hier schon einen kleinen Unterschied gibt, weil wir sozusagen nicht auf abgegrenzten eigenen Arealen, wie das bei dem Urban Gardening meistens nicht immer, aber meistens der Fall ist, tätig sind, sondern es geht schon darum, auch mit Green Gym etwas für die Gemeinschaft zu tun. In dem Sinne, dass man im Park Blumenbeete pflegt und neue Sachen anpflanzt und so weiter. Mhm. Und natürlich um diese Verbindung auch mit dem, was ich eben geschildert habe, diesem Bewegungsangebot, eigentlich diese Ausrichtung auch auf den eigenen Körper. Das glaube ich, habe ich so in dieser Form jetzt im Green Gym, im Urban Gardening Bereich auch sonst noch nicht gesehen. Es gibt also schon einen kleinen Unterschied, der da vorhanden ist jetzt gegenüber diesen herkömmlichen Projekten. Genau, und Green Gym ist natürlich auch nicht alles, ne, was wir bisher an Aktivitäten gemacht haben. Also wir haben noch andere Projekte entwickelt. Also gerade in diesem Jahr haben wir neu begonnen, zum Beispiel jahreszeitliche Rituale. Mhm. Das heißt, wir treffen uns immer zu den Wechseln der Jahreszeiten in Hamburg im zentralen Park hier in Planten und Blumen. Und dann gibt es ein circa einstündiges Ritual, was auch offen ist für jeden, der kommen mag, wo es letztendlich darum geht, eine Stunde in der Großstadt im Stress sich Zeit zu nehmen, um sich einfach den Jahreszeiten und dem Wechsel auch der Jahreszeiten bewusst gemeinsam zu widmen. Das ist so die Grundidee. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht ein Angebot, was, sag ich mal, diesem Kern der Idee von heilender Stadt noch etwas näher kommt. Weil ein Ritual hat natürlich eine andere Qualität als jetzt gemeinsames Gärtnern. Das ist ja eher was vielleicht auch aus einer seelischen, spirituellen Ebene vom Setting her schon angesetzt oder angelegt ist. Das ist das Gärtnern nicht. Obwohl wir natürlich auch Gruppen haben, wo Menschen kommen, die dieses spezielle Interesse auch haben, das mit einbringen. Ne? Auch Meditationen am Anfang und am Ende der Runden machen. Aber das ist dann auch bei den Gruppen sehr unterschiedlich.
Ich habe ja kurz erwähnt, Sie haben Städtebau und Stadtplanung an der TU in Hamburg studiert. Sie sind aber auch Kung-Fu-Trainer. Und wenn ich jetzt diese heilende Stadt höre, so wie Sie sie schildern, das Bild, an das ich als erstes denke, sind diese chinesischen Städte, in denen jetzt nicht unbedingt Kung-Fu, sondern Qigong und Tai Chi geübt wird, also wo es anscheinend im ostasiatischen Kontext ja eigentlich eine Verbindung von städtischer Kultur, Park, Außenkultur und dieser körperlichen, heilenden, wie auch immer, Betätigung gibt. War das eine Inspiration für Sie, diese aus Ostasien doch bekannten Bilder, Qigong, Tai Chi in den Städten zu machen? Hat das was mit Ihrer Inspiration zu tun?
Genau, es ist tatsächlich so, dass ich 2009 in China war, in Peking und Shanghai. Und genau diesen Eindruck mitgenommen habe, oder diese Bilder haben sich sozusagen auch bei mir festgesetzt, und das war sicherlich ein Baustein bei diesen Überlegungen, die sich ja so ein bisschen über eine längere Zeit sich entwickelt haben, in welche Richtung es gehen könnte, weil mich das schon fasziniert hat, diese Alterskultur, die es ja bei uns zumindest jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht gab. Also man kann jetzt beobachten natürlich in den letzten Jahren, gerade hier in Hamburg, bei den gut gepflegten zentralen Parks, dass da mittlerweile sehr viele Leute in die Parks kommen und auch gemeinsam was machen. Das geht zwar oft noch in diese Richtung eben Workout oder im Bootcamp, aber sozusagen gemeinsame Bewegung, gemeinsames Praktizieren im Park, das ist etwas, was ja aus dem asiatischen Raum kommt und was ich mir gut vorstellen könnte, dass das auch bei uns hier in Europa langsam mehr wird. Und es war natürlich für mich selber, ne, dadurch, dass ich jetzt seit 25 Jahren Kung-Fu betreibe und auf der anderen Seite Stadtplanung, ist heilende Stadt natürlich schon so der Schnittpunkt oder die Schnittstelle irgendwo dazwischen. Und es war für mich lange Zeit so, dass ich, na, das sind so die beiden großen Leidenschaften, dass ich die nie irgendwo miteinander verbinden konnte, auch gedanklich. Und Teilen der Stadt letztendlich die, ja, die Überlegung war, diese beiden Enden miteinander zu verknüpfen. Und genau, seitdem habe ich angefangen, mich stärker mit diesem Thema zu beschäftigen. Natürlich auch viel recherchiert und geguckt, wie sich Dinge entwickeln. Genau, und insofern ist heilende Stadt für mich oder auch für uns als Verein, denke ich, auch immer noch eine Suchbewegung. Also wir haben ja, ne, was auf die Frage, was jetzt heilende Städte eigentlich sind, auch nicht, ne, den Masterplan oder die fertige Antwort. Es ist eigentlich erstmal auch eine Frage, wie Städte eben aussehen würden, wenn man sie unter dieser Prämisse entwickeln würde.
Mhm. So, und das, ja. Sie haben ja noch einige andere Projekte, auf die ich
nachher... Das, glaube ich, ist tatsächlich neu.
Ja. Sie haben einige andere Projekte, auf die ich nachher auch noch gern zurückkommen möchte. Ich würde gern so ein bisschen auch in Ihre Vision reingehen und Sie sozusagen als Stadtplaner ansprechen und als Stadtplaner, der offensichtlich mit Ihrer Kung-Fu-Praxis auch einen gewissen Zugang zu ostasiatischen, ich sage mal, Qi-orientierten Aktivitäten hat. Und die Frage, wie wir eine Stadtkultur entwickeln können, und zwar praktisch, die auf unser körperliches, seelisches Heil, Sie haben das ja direkt in Ihrem Titel als heilende Stadt ja auch angesprochen, Rücksicht nimmt, ist das etwas, das eigentlich sozusagen im schlechten Sinn eine Utopie ist, weil jeder von uns weiß, Städte wie Frankfurt, Hamburg, Berlin sind einfach, ich sage mal, sehr heftige Plätze. Sehr heftige Plätze als Lebensumwelt. Grün ist erstens einmal eine Seltenheit. Zweitens ist die Ausrichtung von Stadtplanung ja eigentlich sehr stark natürlich auch auf Stadteffizienz ausgerichtet. Die Idee hier sozusagen Initiativen mit körperlicher Betätigung in städtischen Parks zu haben, ist das so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein oder sehen Sie da wirklich eine Möglichkeit, real Umwelt, städtische Umwelt zu verändern und zwar in einem Maße, die jetzt mehr als dieser Tropfen ist?
Also zurzeit ist es natürlich der Tropfen, das ist ganz klar. Und ich denke auch, dass diese Prozesse, die sich ja jetzt nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, Wirtschaft und so weiter, vollziehen, Prozesse sind, die ja über Jahrzehnte zu denken sind. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt in den nächsten 5 oder 10 Jahren diese Vision groß Furore machen wird. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich darum geht und das ist unser Anliegen, das Denken zu verändern oder die Vorstellung, was Stadt eigentlich ist und in welche Richtung Stadt gehen könnte. Und ich, also wir halten es für wichtig, da anzufangen und auch diese Diskussion zu beginnen, ob nicht auch Stadt vielleicht ein Teil der Natur ist. Also es gibt auch im städteplanerischen Bereich oder im stadttheoretischen Diskurs einzelne Personen, die sich über diese Fragen mittlerweile Gedanken machen. Es gibt ein Konzept, das heißt Biotope City, die auch die dichte, hochverdichtete Stadt letztendlich als einen Teil von Natur betrachtet und sich damit befasst, was das bedeutet dann für Stadtentwicklung. Also, dass wir sozusagen auch ganz anders planen müssen, als wir es bisher getan haben und was natürlich auch nach sich zieht, dass es dann vielleicht auch nicht mehr nur eine rein funktionale Planung ist, die wir betreiben, sondern es ist natürlich auch immer die Frage der Verbindung und der Seele des Menschen bei Planungsfragen eine Rolle spielen. Mhm. Es gibt neulich habe ich ein Projekt über den Weg gelaufen, das heißt Animal Aided Design. Das ist ein Planungsbüro, was versucht sozusagen bei allen Bauprojekten einzubringen, eine sehr differenzierte Planung, was Tiere und vor allem Tiere angeht. Also dass man bei Bauprojekten versucht, nicht nur zu gucken, wie viele Stockwerke hat das Haus, sondern auch, welche Tiere könnten sich hier ansiedeln, was brauchen die, welche Tiere gehören zusammen. Also im Prinzip eine sehr viel engere Verzahnung der gebauten Stadt auch mit der Flora und Fauna. Mhm. Und das sind Ansätze, also ich habe das jetzt relativ aufmerksam verfolgt, das sind sicherlich so einzelne Büros und Menschen, die sich darüber Gedanken machen, aber ich denke, das wird mehr und mehr ein Thema sein. Also es gibt erste Ansätze, aber das ist natürlich jetzt im Mainstream längst noch keine Diskussion. Es ist so, dass wir jetzt mit unserem, ich habe sozusagen ein privates Kommunikationsbüro in der Stadtentwicklung und wir möchten dieses Thema zum Beispiel in Hamburg voranbringen und dazu einladen und diese Projekte und Ansätze vorstellen. Und damit beginnt so eine Veränderung, ja, dass man überhaupt diese Fragen thematisiert und Beispielprojekte macht. Und das wäre jetzt so diese Ebene von Bauen. Das ist natürlich aber in der Stadt natürlich ein ganz wesentlicher Faktor.
Ja. Wie reagiert da zum Beispiel die Frankfurter Stadtverwaltung? Offensichtlich sind Sie ja miteinander ins Gespräch gekommen.
Die Hamburger Stadtverwaltung.
Ja, Entschuldigung.
Genau, also bei diesen baulichen Ansätzen, denke ich, ist das in Hamburg noch nicht diskutiert. Also es gab jetzt hier keine Fachveranstaltung zu diesem Thema. Das ist tatsächlich so, dass einzelne Büros oder wir jetzt vielleicht dieses Thema mal hineintragen. Was Teilen der Stadt angeht und unsere anderen Aktivitäten, sind wir eigentlich positiv überrascht gewesen. Mhm. Also wir schon eigentlich eher erwartet hatten, dass wenn wir antreten mit dem Begriff die heilende Stadt und der ja auch dann von vielen so in die esoterische, aus der Ansicht die esoterische Ecke gestellt wird, sehr viel mehr Skepsis oder auf sehr viel mehr Skepsis stoßen. Und da haben wir eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Also die Projekte, die wir jetzt auch die jahreszeitlichen Rituale und Green Gym und so weiter, das stößt jedoch auf relativ offene Ohren. Und wir haben eigentlich in fast allen Bezirken, in denen wir mit der Verwaltung dann ja eng zusammenarbeiten, doch eigentlich meist positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Also schwierig wird es dann, glaube ich, und das ist so natürlich die Gratwanderung. Also wenn wir jetzt in einer bestimmten spirituellen Ecke uns befinden würden oder in einer bestimmten Richtung, aber das ist ganz zentral für heilende Stadt, dass wir uns eher als Dach verstehen, dass bei uns eben Menschen sind, die Christen sein können oder Buddhisten oder Atheisten oder ganz andere Ansätze haben. Mhm. Und dass wir jetzt nicht einer Richtung sozusagen zugehörig sind. Weil zum Beispiel die Buddhisten, wenn die etwas hier in Hamburg, gab es auch schon Fälle, eine Stupa aufstellen wollen, dann gibt es natürlich große Diskussionen. Mhm. Also das heißt, diese Frage von dann auch letztendlich ja spiritueller Praxis im öffentlichen Raum ist natürlich eine sehr prekäre. Das ist ja auch zu Recht so, weil es der öffentliche Raum ist und der natürlich jetzt nicht von einzelnen Gruppen letztendlich unter Beschlag genommen werden kann und soll. Das ist schon natürlich ein Thema, was uns auf jeden Fall begleitet und für uns ist eben deshalb wichtig, auch aus anderen Gründen, dass wir uns da eher als Dach verstehen für Menschen, die dieses Thema interessiert und die sich über dieses Thema ja auch austauschen. Wir haben ja auch keine gemeinsame Auffassung davon, was jetzt Heilung bedeutet. Auch da gibt es ja unendlich viele Definitionen und Modelle. Und dass wir eben auch immer diese Offenheit haben und das auch mit einem offenen Diskurs intern verbinden. Mhm. Und diese Qualitäten müssen wir uns natürlich unbedingt erhalten, damit wir auch weiter im öffentlichen Raum tätig sein können. Mhm.
Wie groß kann man sich das vorstellen? Sind da jetzt in Hamburg 20, 30 Leute, die das beteiligt sind? Sind das 500 Leute, die hier in verschiedenen Parks miteinander aktiv sind? In welcher Größenordnung läuft das zurzeit?
Ja, das wechselt sehr stark. Also der Verein selbst der Verein ist jetzt auch erst Anfang des Jahres gegründet worden. Vorher war es eine gemeinnützige UG, wo ich alleine dann Gesellschafter war. Und der Verein ist gegründet worden 1. Januar und wir sind jetzt 20 Mitglieder. Also es ist überschaubar und von den 20 sind wie immer dann 10 vielleicht richtig aktiv. Und in den Gruppen ist es auch sehr unterschiedlich in den Stadtteilen. Da gibt es Gruppen, die sind relativ klein, das sind dann 4, 5 Leute. Es gibt aber auch Gruppen, da sind dann 10, 15 Leute regelmäßig dabei. Das sind die regelmäßigen Angebote und auch bei den Ritualen sind es vielleicht 20 Leute. Und wir haben aber auch Naturcamps gemacht für Kinder und Jugendliche jetzt am langen Tag der Stadtnatur im Oehlendorfer Park in Hamburg. Da sind dann auch mal 300 Leute. Also es gibt schon natürlich auch je nach Angebot dann große oder geringere Resonanz. Wir haben auch jetzt in diesem Jahr einige Projekte gemacht in Wohnunterkünften für Geflüchtete, wo es auch darum ging, in den Freiflächen, das sind ja meistens dann einfache Bauten oder Containerbauten, gemeinsam mit den dort Wohnenden dann die Freiflächen neu zu gestalten, Sachen anzupflanzen, Kräuter zu sammeln, gemeinsam zu kochen. Also auch mal diese Verbindung von Gemeinschaftsbildung und eben auch gemeinsame Aktivität und sinnlicher Naturerfahrung. Mhm. Und auch da bei diesen Veranstaltungen waren dann sehr schnell dann 50 Personen, die da teilgenommen haben. Mhm. Also das ist schon dann eben auch sehr unterschiedlich je nach Angebot. Aber der Kern, der diese, sag mal, Vision dann auch vorantreibt oder den Verein auch vorantreibt, das ist doch ein eher kleinerer Kreis, wo wir eigentlich immer wieder nur Leute haben, die dann dazu stoßen und dann auch langfristig mitmachen.
Ja, aber die Leute, die sich daran beteiligten, das dürfte dann doch schon auch eine gewisse Breitenwirkung in Hamburg haben. Wie nimmt sie denn die Hamburger Öffentlichkeit auf? Wie reagieren Medien, wie reagieren Zeitungen? Gibt es Reaktionen? Ist das etwas, was im Hamburger Stadtbild wahrgenommen wird? Ist das etwas, was eher im Untergrund existiert?
Also das Projekt Green Gym hat ja unglaubliche Presseresonanz bekommen. Ich denke, das hängt aber auch damit zusammen, dass es schon eine Marke ist, die sich quasi woanders auch schon erwiesen oder bewiesen hat in England. Und weil es natürlich ein Projekt ist, was dieses Trendthema Urban Gardening mit dem Trendthema Gesundheit verbunden hat. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen bildträchtig war und ein bisschen was Skurriles auch hat, wenn Menschen im Park stehen, gemeinsam Yoga machen und dann Gärtner. Das ist ja auch erstmal etwas sehr Ungewöhnliches. Und insofern hat das dann auch bei der Presse sehr viel Resonanz, also auch im Fernsehen, bundesweit und so weiter, bekommen. Wenn wir ein jahreszeitliches Ritual machen, dann sind wir froh, wenn es im Wochenblatt eine kleine Meldung gibt. Das ist jetzt, solche Aktivitäten sind jetzt hier noch nicht aufgegriffen worden von der Presse. Also auch da ist es so, es gibt sehr unterschiedliche Resonanz. Es ist aber auch so, nach unserer Erfahrung, dass eigentlich diese Presseresonanz einerseits gut ist, weil sie natürlich solche Aktivitäten bekannt macht. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wer wirklich zu uns findet, spielt das eigentlich keine Rolle, weil die Leute irgendwie immer auf anderen Wegen kommen, meist über persönlichen Kontakt. Und es jetzt nicht so ist, dass Leute das in der Zeitung lesen und dann zu diesen Angeboten gehen, sondern dass eigentlich eher immer über persönliche Netzwerke stattfindet und wir bei diesen Projekten deswegen auch immer als einen Baustein mit drin haben, dass wir in den Stadtteilen und zunächst so die Multiplikatoren aufsuchen, mit denen ins Gespräch kommen und versuchen auch in den Netzwerken uns zu verbinden.
Jetzt ist eine solche Initiative natürlich auch geprägt von einer gewissen Vorstellung von Stadt. Allein die Idee, dass eine Stadt ich nenne es mal so, ein Heilbiotop sein kann. Das heißt, dass wir in unseren städtischen Raum auch so gestalten können, dass er Teil unserer Gesundheit, Teil unseres Wohlseins werden kann, als Übungsfläche für einfach unser Sein im städtischen Raum, ist ja eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Blick auf die Stadt. Also Erholung gibt im Sinne von, dass wir ins Kino gehen, dass wir ins Fitnesscenter gehen, dass wir vielleicht laufen gehen, das ist alles drinnen. Aber so die Idee zum Beispiel, wie Sie es vorher angesprochen haben, mit Animal Aided Design, dass unser Wohnraum so ausgerichtet ist, dass er Teil eines Naturraums werden kann. Das sind ja alles eigentlich ziemlich ungewöhnliche Gedankengänge. Welche Vision von Stadt steht da dahinter? Welche Vision von Stadt haben Sie als Stadtplaner? Von was ist das, was Sie hier machen, der Keim?
Also mein Ausgangspunkt war tatsächlich der gebaute Raum, der städtebauliche Raum. Und ich habe mehrere Jahre auch sehr intensiv immer recherchiert, welche Art von Projekten gibt es. Und das entdeckt, das ist ja auch weltweit, das ist ja in anderen Kontinenten zum Teil sehr viel weiterentwickelt. Also immer stärker diese Verknüpfung gibt, auch natürlich eher dann aus praktischen Erwägungen als aus jetzt nur dem Thema, was hat das mit der Seele der Stadtbewohner zu tun. Also eine sehr viel engere Verzahnung von Grün und Gebäuden. Dachbegrünung ist ja ein Thema, was jetzt schon sehr prominent ist. Fassadenbegrünung noch nicht so sehr, aber auch da gibt es viele technische Neuentwicklungen und auch eine Grün in den Gebäuden ist ein Thema, was, denke ich, immer stärker wird. Es gibt ja auch einzelne spektakuläre Bauten, auch diese Highline in New York, wo eine ehemalige Bahntrasse dann auf Geständerte zum Park umgebaut worden ist, also was so symbolträchtige Projekte sind. Oder der Bosco Verticale in Mailand, ein Hochhaus, was quasi wie so ein Wald angelegt ist. Mhm. Also das sind so erste Zeichen so einer Richtung, in die es gehen könnte. Mhm. Aber ich denke auch, es wäre das falsch, sozusagen hier zu sagen, es gibt jetzt, ne, wie bei allen anderen oder bei vielen städtebaulichen Visionen, es gibt so ein festgefügtes Leitbild, wie das dann am Ende alles aussehen soll. Und dafür ist, glaube ich, denke ich, unsere Gesellschaft eh zu divers, als dass man das heute noch überhaupt so hinbekommen würde. Auch die Planung ist nicht mehr so und es gibt nicht mehr den einen Herrscher, der die gesamte Stadt baut. Aber es geht ja eher um dieses Grundverständnis, wenn ich plane, wenn ich entwickle, und da etwas zu verändern, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass heilende Stadt sozusagen jenseits des baulich-räumlichen auch auf anderen Ebenen, ne? Wir hatten eben die Parks, das ist natürlich ein ganz zentraler Bereich, aber ich kann mir auch vorstellen, dieses Thema Kommunikation in der Stadt, also ich persönlich habe jetzt viel mit Bürgerbeteiligung zu tun, da hat heilende Stadt, also wenn man darauf den Gedanken von heilende Stadt anwendet, dann heißt das ja auch, ne, wie gehen wir da miteinander um? Also ne, wie verhandeln wir Stadt? Und von oben herab oder auf Augenhöhe, ne? Genau, wie sehr verstehen wir uns da auch als verbunden oder als Konkurrenten? Das ist ja in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen so. Und auch da gibt es ja, auch vor allem jetzt noch in der Wissenschaft, aber ja sehr viele neue Ansätze, die so Richtung unter dem Stichwort Koproduktion neue Methoden entwickeln. Mhm. Und ich denke, da wird es schon auch eine starke Veränderung geben. Das heißt, es geht eigentlich mehr um so, aus meiner Sicht, um Bewusstseinswandel, der sich dann im Räumlichen, in der Kommunikation, auch in der Gestaltung und im Umgang mit Natur letztendlich äußern wird. Mhm. Wir haben es nun auf Stadt bezogen. Das hängt bei mir ein bisschen damit zusammen, dass natürlich jetzt auch mein beruflicher Hintergrund ist. Aber ich denke, wir haben ja auch eine Situation, wo Stadt eigentlich fast überall ist, zumindest von der Lebensweise. Mhm. Und ne, mittlerweile lebt mehr als die Hälfte der Menschen in Städten. Und das steigt ja auch sehr stark. Also das ist im Prinzip ja auch unsere heutige Lebensform ist eine städtische Lebensform. Mhm. Deswegen auch eine Stadt.
Ich meine, Sie haben es angesprochen, Dachbegrünung ist ein Riesenthema, vertikale Begrünung ist ein Thema, das gerade im Kommen ist, auch vertikale Landwirtschaft in der Stadt ist ein Thema. Die vorherrschenden Motive dafür sind aber eher umweltschützerische Motive, genau. Energiewirtschaftliche Motive. Sie haben ein Motiv angesprochen, das ist doch ein bisschen exotisch, wenn Sie von der Seele der Stadtbewohner sprechen. Wobei, so verstehe ich Sie zumindest, Seele der Stadtbewohner muss nicht im geringsten in einem traditionellen Sinn als spirituell verstanden werden, sondern es kann einfach ein offener Seelenbegriff sein, der auch sehr säkular diesseitig verstanden werden kann. Aber sich die Frage zu stellen, wie der städtische Raum für die Seele seiner Bewohner ein Entfaltungsraum sein kann, ist ja doch eine ungewöhnliche Frage.
Ich finde sie eigentlich sehr naheliegend, aber also weil ich denke, das Hauptproblem jetzt ne, in unseren Städten, aber auch ja in unserer Gesellschaft mittlerweile generell, ist ja das Thema der seelischen Erkrankung. Also wir haben ja eigentlich ne, ansonsten, gerade was jetzt materiellen Wohlstand angeht, ne, gibt es, klar, es gibt große Differenzen zwischen Bevölkerungsgruppen, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, ein Thema, was hier zu wenig diskutiert wird, ist halt ja die seelische Armut, wenn ich das jetzt mal so ganz holzschnittartig, mhm. Also seelische Behinderung auch von vielen Menschen, die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Es äußert sich zum Teil, und das kann man dann in den Umfragen oder beziehungsweise in vielen medizinischen Untersuchungen ja auch nachvollziehen, darin, dass die Zahlen von Depressionen, von Burnout, ne, diesen ganzen psychischen Erkrankungen gerade in unseren Städten ja in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind. Das heißt, wir haben ein gesellschaftliches Problem und ich denke, es ist absolut wichtig, das aufzugreifen, zu thematisieren und natürlich auch im Bereich Stadtentwicklung zu überlegen, was wir tun können, dass sich die Situation verbessert. Mhm. Das war eigentlich auch so einer unserer Ausgangspunkte, dass wir am Anfang, also wir hatten eine kleine Gruppe, die sich mit dem Thema erst so ein bisschen theoretisch befasst hat, geguckt haben, was hat sich eigentlich verändert. Und unsere gemeinsame Analyse war eigentlich, dass in den letzten 20 Jahren sich das oder der Alltag in den Städten schon natürlich radikal verändert hat. Und das ist natürlich etwas, was jetzt baulich, räumlich sich gar nicht oder kaum abbildet. Da sind die Städte ja vielleicht ein bisschen dichter geworden, aber letztendlich hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Mhm. Aber durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche, ne, und gerade in beruflichen Situationen, aber auch ne, Kinder und Jugendliche ne, verbringen ja einen Großteil ihrer freien Zeit mittlerweile so am digitalen Geräten ist natürlich etwas, auch die Verdichtung von Arbeit oder auch Verdichtung von Freizeit, also immer mehr in immer kürzerer Zeit schaffen zu müssen oder auch zum Teil schaffen zu wollen, Und natürlich das Thema auch, ja, mangelnder Naturkontakt. Es ist gar nicht so viel weniger Natur im Sinne jetzt von Parks zum Beispiel in Hamburg geworden. Und doch denke ich, dass Kinder heutzutage und Jugendliche da nicht mehr so eine enge Verbindung mit haben, wie vielleicht jemand, der eine Kindheit in den 70er Jahren hatte. Ich selber bin jetzt groß geworden am Stadtrand von Hamburg. Da waren wir immer sozusagen sehr nah an der Natur. Und haben aber im Prinzip dieses Phänomen mitbekommen, dass die Stadt letztendlich gerade an den Rändern natürlich sehr viel auch das von dem, was man so als Wildnis bezeichnet, also was jetzt nicht durchkultiviert ist, frisst überall Straßen, ne, die Räume zerschneiden. Also dass das, was jetzt so ja gerade diesen Wildnaturbereich angeht, man dann auch mal abtauchen kann und auch mal was verändern kann und eben Natur tatsächlich sinnlich erlebt, dass das sehr stark abnimmt. Und auf der anderen Seite Naturschutzgebiete natürlich auch vieles verbieten. Also wenn ich irgendwo durch ein Hamburger Naturschutzgebiet gehe, darf ich meist nicht rechts und links vom Weg mich aufhalten, geschweige denn irgendwo mal einen Ast abbrechen oder vielleicht ein Feuer anzünden. Und das sind natürlich Dinge oder Erfahrungen, die zumindest meine Jugend auch immer noch geprägt haben. Und dann hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur Natur, als wenn man das gar nicht kennt oder nie kennengelernt hat.
Sie haben genau dazu ja auch ein Projekt gegründet, das nennen Sie Wild City. U-Bahn trifft Natur. Wo findet dieses Wild City statt? Ist das in Hamburg, im Stadtgebiet?
Genau, Wild City, genau, das knüpft so ein bisschen an, was ich eben geschildert habe. Da geht es eigentlich schon darum, diesen Naturkontakt wiederherzustellen. Das Wild City ist bisher bei uns, sind immer Einzelveranstaltungen gewesen. Das heißt, wir haben dann einzelne Veranstaltungen in größeren Hamburger Parks, einmal im Volkspark und in diesem Jahr im Oehlendorfer Park gemacht, wo wir dann einen Tag lang ein Feuer anzünden dürfen und wo es Bogenschießen gibt, so intuitives Bogenschießen. Dann gibt es Baumklettern, auch unter Anleitung. Und die Kinder sitzen am Feuer und machen sich Stockbrot und können schnitzen und im Prinzip Dinge tun, die sie so in ihrem normalen Alltag heutzutage wahrscheinlich hat das wirklich etwas Exotisches. Also einfach Dinge tun, die neue Erfahrung für sie sind. Und da haben wir sehr große Resonanz gehabt. Also das hängt vielleicht auch natürlich an den Eltern, die die Kinder dann dahin mitnehmen. Aber auch, weil es eben Veranstaltungen sind, wo dann eben auch keine laute Musik ist und wir machen keinen Müll bei diesen Veranstaltungen. Es hat immer einen sehr entspannten Charakter. Also ich denke, das ist ein Veranstaltungsformat, was wir in den nächsten Jahren auch immer wieder anbieten werden. Aber das sind natürlich Einzelveranstaltungen. Das ist jetzt in dem Sinne ja nicht nachhaltig, weil man natürlich nicht an einem Ort dann länger bleibt. Genau, ein anderer Aspekt zum Beispiel kommt mir eben in den Sinn, sind natürlich sowas wie Bauspielplätze, die es früher ja zuhauf auch in Hamburg gab, die auch immer weniger geworden sind, die jetzt quasi auch so ein Nischendasein fristen. Das waren früher auch im Prinzip Felder, wo man Feuer machen konnte, wo man eben auch ganz anders sich in der Natur aufhalten konnte als an anderen Orten der Stadt. Genau. Und ja, also ich komme gerade auf das Thema mit der Nachhaltigkeit. Also unser großes Anliegen eigentlich auch für die Zukunft, das ist, denke ich, auch immer so ein Kern dieser Vision, ist es schon, einen Ort in Hamburg zu schaffen, wo wir diese verschiedenen Aktivitäten, die wir jetzt an verschiedenen Orten treiben, auch bündeln können. Also dass wir so eine Heimstatt finden, auch für den Verein und die Idee. Und wir sind halt zurzeit auch gerade auf der Suche nach einer Fläche, die an oder in einem Hamburger Park liegt, wo wir dann sowas anbieten können, was reichen kann von so wildnispädagogischen Angeboten, mit zum Beispiel Feuer machen, Bogenschießen, solche Dinge. Aber auch eine Bewegungsplattform, wo man Tai Chi machen kann, Qigong machen kann. Also im Prinzip diese asiatischen Bewegungsangebote. Und ein Heilgarten, wo wir dann auch tatsächlich vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Krankenkassen präventive Angebote machen können. Also es gibt ja, auch in unserer Gruppe gibt es Gartentherapeuten, die solche Angebote machen können, wo man eigentlich dann mit Menschen auch im Park direkt im Quartier, also im eigenen Quartier sozusagen arbeiten kann. Also im Prinzip dieses Thema, ja, wie können wir wie so eine Graswurzelbewegung, Heilung an der Basis organisieren, selbst organisieren und das zum Modell machen, was dann auch übertragbar ist auf andere Städte, andere Parks.
Ich habe Ihnen so drei verschiedene Themen raus, der heilenden Stadt. Das eine, was ich raushöre, ist die Naturverbundenheit. Und das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch im besonderen Zusammenhang einfach mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft, dass das hier eine neue Bedeutung bekommt. Also die Naturverbundenheit als etwas, was uns seelisch, für unsere seelische Gesundheit wichtig ist. Der zweite Aspekt, den Sie hier nur kurz mit reingebracht haben, da dürfte auch, glaube ich, jetzt nicht so der direkte Fokuspunkt sein, oder vielleicht auch doch, ist die Kommunikation in der Stadt. Die Kommunikation in der Stadt ist natürlich etwas, was in unserer Vereinzelungsgesellschaft sicher einen Riesenanteil hat an seelischen Problemen, die wir haben. Ist das, was Sie hier machen, auch ein Kommunikationsangebot?
Ja, obwohl ich das so noch nie gesehen und gedacht habe. Also wir haben ja eher mal von dem Begriff Gemeinschaft gesprochen. Mhm. Also die Qualität, die Gemeinschaft hat. Mhm. Und das ist schon, denke ich, auch ein interessantes Thema, weil Stadt, wie Sie auch gesagt haben, natürlich jetzt erstmal nicht auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, sondern eigentlich die Qualität ja auch von Stadt darin besteht, ne, in der Anonymität. Also dass ich tatsächlich in der Stadt auch allein sein kann, obwohl viele Menschen um mich herum sind. Mhm. Und das ist ja auch eine bestimmte, also man kann im Prinzip frei wählen, mit wem man Kontakt haben möchte. Mhm. Und das ist auch natürlich der Kernunterschied zum Land, wo ich jeden, den ich treffe im Dorf, ne, kenne und dem, ne, der mich sozusagen im Blick hat, der mich kennt und meinen Hintergrund kennt. Und das ist eben, ne, dieser Grundunterschied zwischen Stadt und Land. Und dennoch glaube ich tatsächlich, ja, dass es darauf ankommen wird, auch in Städten, ne, wenn man, ich weiß nicht, wenn man diese Analogie nimmt, kleine Dörfer zu errichten, also diese Gemeinschaften auch wieder zu schaffen, weil natürlich die traditionellen Anbieter, die so etwas geboten haben, immer weniger werden. Also ne, die Kirche oder auch die Sportvereine, das sind ja so die klassischen Orte, wo diese Gemeinschaftsbildung stattgefunden hat. Und der Trend ist ja doch auch eine dieser Veränderungen der letzten Jahrzehnte sehr stark dahin gegangen, eine starke Individualisierung, sowohl was jetzt eine sportliche Betätigung angeht, aber auch das Thema, ne, spiritueller Hintergrund oder Ausrichtung, auch da ist es so, dass im Prinzip gerade in Städten natürlich sehr viele Menschen ja ihren eigenen Weg gehen. Und auch da glaube ich, und das ist auch so ein Punkt, der natürlich eine Stadt berührt, darüber in den Austausch zu kommen und darüber trotzdem auch Gemeinschaft herstellen zu können, auch wenn wir vielleicht alle unsere eigene Vorstellung haben, ne, von einem Gott oder von einem Glauben oder, ne, also von diesen Themen, die viele Leute natürlich nach wie vor beschäftigen. Ist ja nicht so, dass das kein Thema mehr ist, sondern dass einfach sich auch da so eine Individualisierung verzogen hat und das nicht mehr so sichtbar wird in, ne, Repräsentanz von Kirche oder anderen Religionen. Ja. Also insofern, genau, ist es, glaube ich, schon ein zentrales Thema auch, Gemeinschaft in dem Sinne zu schaffen von ja, Zusammenkommen unter diesem Prämisse, ne, dass es nicht nur darum geht, eigene Bedürfnisse zuerst zu befriedigen, sondern tatsächlich, sag ich auch, ne, als Diener dieser Gruppe oder Gemeinschaft zu sehen. Hm. Also dieses Ego oder die, ne, Individualität auch hinten anzustellen und zu sagen, es, ne, hat auch einen Wert, ne, der größere Zusammenhang. Also das ist, macht ja dann die Qualität auch, denke ich, von Gemeinschaft aus. Ansonsten sind es Netzwerke, wo Leute, gibt's ja auch viel, ist auch okay, dass Leute sich treffen, um ihre eigenen Interessen möglichst gut, ne, in Gruppen zu verwirklichen. Hm. Und das ist, glaube ich, da der qualitative Sprung.
Ja, aber was ich bei Ihnen sehe, zumindest so wie Sie es schildern, ist, dass dieses Green Gym ja auch eine Einladung ist, gemeinsam kommunikativ unsere unmittelbare Umwelt zu gestalten. Das heißt, wenn ich hier Gartenpflege mache, ich nehme mal an, dass da viel vorgegeben ist, aber ich nehme an, dass das einfach teilweise auch in sich einbringen in eine Umwelt ist, durch die ich ja nachher auch dann durchgehen werde. Das sind dann die Parks wahrscheinlich, die in meiner Nähe sind, die Parks, die auch meinen Lebensraum ausmachen. Das heißt, hier ist ja etwas, was in unserer Stadt sehr selten überhaupt der Fall ist, nämlich, dass wir gestaltend in unsere Umwelt eingreifen. Normalerweise gestalten, das kann ich vielleicht in meinen vier Wänden und am Schreibtisch in meinem Arbeitsplatz, aber dazwischen eigentlich sehr, sehr wenig. In einem Park, ich nehme an, unter Anleitung und so, einfach jetzt Pflanzen zu pflanzen, vielleicht sogar einen Baum zu pflanzen oder ein Blumenbeet anzulegen oder was auch immer Sie machen. Das ist ja schon etwas, was ein sehr unstädtisches Verhältnis zu meiner Umwelt ist. Weil hier greife ich sozusagen in mein lebendiges Umfeld ein, gestalte es, pflege es mit und das in einer gemeinschaftlichen Art und Weise machen, ist ja in sich schon etwas, was ein sehr ungewöhnlicher Zugang ist zueinander und auch zu unserer Umwelt. Und wo ich mir vorstelle, allein das zu tun, ist was sehr Spannendes.
Genau, das ist auch, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe immer diesen Begriff, ne, to take control, also Kontrolle, selbst wieder Kontrolle auch über das eigene Lebensumfeld zu haben, im Sinne von selber auch gestalten können. Und das haben wir natürlich auch gemerkt beim Green Gym, dass das für viele Leute sehr wichtig ist, auch Leute, die bei uns gar nicht mitmachen, die sagen, ne, vorbeikommen und sagen, ne, toll, dass ihr das macht, dass jemand sich kümmert, ne, dass jemand Verantwortung übernimmt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, mit natürlich all den Konflikten, die da potenziell dranhängen. Denn das ist ja die andere, natürlich, ne, einerseits gibt es das, worin ich mich eben bewegt habe, ne, diese Theorie, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in den Gruppen Konflikte, ne, mit einzelnen Personen oder mit der Verwaltung, ne, dass Gruppen Dinge anders machen wollen als, ne, die Verwaltung. Das ist jetzt nicht, ne, kennzeichnend, aber sowas gibt es natürlich immer wieder. Und da sind wir auch als Träger immer wieder sehr stark gefordert, da vermitteln zu wirken, ausgleichen zu wirken, wieder die Balance herzustellen. Und betrifft natürlich auch grundsätzliche Fragen. Also wenn Gruppen jetzt sagen, ne, wir finden das so toll hier im Park und wir wollen aber nicht nur, ne, an den Bereichen, die vielleicht mal von der Verwaltung so zur Verfügung gestellt worden sind, für Pflanzungen arbeiten, sondern wir wollen auch irgendwie, ja, Hochbeete aufstellen zum Beispiel, ne, oder was, ne, Kunst irgendwo integrieren. Und da kommt man natürlich auch mal an die Grenzen, wo die Frage berührt ist, ne, wem gehört der öffentliche Raum, ne, wo meine Meinung auch ist, dass es eigentlich immer so sein muss, dass jetzt nicht Einzelgruppen beginnen, den Park zu gestalten, sondern dass das dann auch immer in Prozesse eingebettet sein muss, die dann Kollektive sind oder, ne, auf einer Ebene drüber, dann sogar auf der formalen Ebene, dass, ne, die demokratischen Strukturen, wenn es jetzt um größere Umgestaltung geht. Aber das ist natürlich genau diese Schnittstelle, die dann aufbricht, wenn man sowas macht, ne, weil das ja eigentlich, ne, staatliche Tätigkeiten sind, ne, oder kommunale Tätigkeiten. Und wenn jetzt hier Bürger dann selber in die Hand nehmen, dann gibt es immer diese Punkte. Aber es hat sich eigentlich erwiesen, dass wir, sag mal, als relativ, oder nicht relativ, als professioneller Träger, da auch, denke ich, immer einen guten Stand haben, auch gegenüber der Verwaltung, weil wir, ne, sozusagen auch Professionelle haben, was das Gärtnern angeht, aber auch was die Kommunikation angeht. Und das ist natürlich weitaus schwieriger, wenn die Verwaltung direkt mit Gruppen zu tun hat, die sich selbst gegründet haben und dann vielleicht auch nach einem halben Jahr wieder verschwinden, weil sie sich auflösen. Also es gibt so eine gewisse professionelle Grundlage und Kontinuität, die so ein Träger wie wir gewährleisten kann. Das genau ist so ein Merkmal, denke ich, auch von Hallen der Stadt. Und das Schwierige ist natürlich immer, dass wir jetzt nicht regelfinanziert sind, sondern dass wir für jedes Projekt immer einzeln Fördermittel einwerben müssen. Wo wir auch merken nach 4-5 Jahren, dass es schwierig ist, das dauerhaft so durchzuhalten. Weil natürlich der Aufwand jedes Mal enorm ist. Man muss durch die politischen Gremien letztendlich auch immer, um so Projekte zu bewilligen. Die Etats sind dann natürlich auch immer, ne, ist schon, ne, wir haben, denke ich, gute Förderung hier bekommen, aber es ist natürlich immer so, genau, dass einfach der Aufwand auf der anderen Seite auch immer sehr hoch ist und auch der ehrenamtliche Einsatz auch dann immer noch sehr hoch ist.
Ist eigentlich die heilende Stadt ein Einzelfänomen in Hamburg oder ist das etwas, was es in anderen Städten auch gibt? Macht die heilende Stadt Schule? Ist das etwas, was jetzt so ein bisschen exotisch eben in dieser einen Stadt existiert oder ist es etwas, wo man sagen kann, das ist ein Trend?
Also ein Trend ist es noch nicht. Wir haben, also oder ich habe hier viele Anfragen gehabt von Menschen aus anderen Städten, die dann, ne, über uns gelesen haben oder im Fernsehen gesehen haben. Aber es hat bisher noch keinen gegeben, der das in einer anderen Stadt tatsächlich verwirklicht hat. Also bei Green Gym, ne, denke ich, ist es klar, weil einfach da muss man wirklich sehr viel Know-how und langen Atem haben und eigentlich auch gute Verbindungen in die städtische Verwaltung, um sowas realisieren zu können. Und bei Heilende Stadt, glaube ich, ist auch immer etwas als Einzelperson, es ist schwierig. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn sich so eine Zelle mit mehreren Leuten bildet in einer anderen Stadt. Dann kann ich mir das vorstellen, aber ich denke, dass auch immer eine Gruppe dazugehört. Und das hier, also grundsätzlich ist die Idee natürlich so angelegt, dass wir jetzt nicht eine Hamburgensie bleiben wollen, sondern dass das natürlich in jeder deutschen Großstadt vorstellbar ist. Und genau, Interesse gab es bisher. Bislang hat sich das noch nicht ergeben, aber wir wären immer offen dafür, wenn Menschen aus München, Frankfurt oder Berlin sagen, wir wollen das auch machen und wollen, ne, das unter eurer oder dieser Grundidee der heilenden Stadt machen.
Ich nehme auch an, dass es wahrscheinlich einfacher ist, sowas in der Stadt zu initiieren, wenn man einen Hintergrund in Städtebau und Stadtplanung hat, dass man dann als Initiative vielleicht ein bisschen ernster genommen wird, als wenn man sagen, als inspirierter Bürger hier herantritt und sagt, das fände ich spannend und ich möchte gern in die Stadtverwaltung mich hier einbringen. Wie würden Sie Leuten, die sich inspiriert fühlen, vorschlagen, hier vorzugehen?
Wenn andere Leute was Ähnliches machen wollen. Ich glaube, dass das Schwierige ist für Personen, die jetzt sozusagen in diesem ganzen Themenbereich Stadtentwicklung nicht so zu Hause sind, überhaupt erstmal die Strukturen zu verstehen. Mhm. Das ist ja sehr komplex. Wer ist zuständig in der Verwaltung, ist ja schon die erste Frage. Und dann gibt es ja auch immer mehrere Stellen, wo man hin muss. Und dann gibt es natürlich diese Entscheidungswege in der Lokalpolitik. Also letztendlich wird es ja dann, ne, nicht immer nur in der Verwaltung, sondern auf politischer Ebene entschieden. Da die Leute zu kennen, da sozusagen Vertrauen aufzubauen, das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Ne, dass Leute sagen, ja, wir vertrauen euch, ne, dass ihr das, dass es ein gutes Projekt macht. Mhm. Und da haben wir natürlich eine gute oder sehr gute Voraussetzung gehabt darüber, dass ich jetzt beruflich so lange in dem Feld und auch in Hamburg tätig bin. Das ist ganz klar. Ich glaube, es ist für Einzelpersonen schon sehr schwierig und auch alle, die, mit denen ich so spreche, die jetzt irgendwo in einem Stadtteil mal ein paar Beete aufstellen wollen, ne, die erzählen immer davon, wie schwierig es für sie ist. Das ist ganz klar.
Ist das eine Vision?
Grundsätzlich glaube, dass die Verwaltung in Hamburg da, ne, es sehr viele Leute gibt, auch gerade in den Bereich, heißt ja immer so schön Management, öffentlicher Raum in Hamburg, die das sympathisch finden und das versuchen auch zu unterstützen. Das Problem ist meistens, dass solche Initiativen natürlich mehr Arbeit bedeuten für die Verwaltung. Also das ist immer das, ne, wenn man dann auch noch 10 Initiativen irgendwo betreuen muss, dann ist das natürlich letztendlich für manche Leute, die dort zuständig sind, auch nicht mehr leistbar.
Mhm. Ist es Teil Ihrer Vision, hier auch andere Initiativen in anderen Städten vielleicht von Ihrem Know-how und auch von Ihrem beruflichen Hintergrund hier mit profitieren zu lassen? Hier sozusagen als Anlaufstelle zu fungieren für Initiativen, die über Hamburg hinausgehen? Oder ist das etwas, was ein bisschen weiter blickt?
Ja, ich glaube, was so eine Art methodischer, ne, oder Projektberatung, das würde mich jetzt nicht so reizen, weil mir liegt schon die Vision vor allem am Herzen und ich würde jeden unterstützen, der sagt, ich finde Ihre Vision spannend, ich teile das und ich möchte was dazu beitragen, dass die in die Welt kommt. Und dann werden wir als Verein da natürlich auch immer unterstützend tätig sein. Weil wir machen das ja alle letztendlich mehr oder weniger ehrenamtlich. Alle von uns sind eigentlich beruflich woanders angesiedelt, sodass natürlich auch jetzt gerade nach mehreren Jahren jeder genau überlegen muss, wie viel kann ich reingeben von meiner Kraft und von meiner Zeit. Ist ja doch immer so ein dauerhafter Balanceakt, sowas zu machen. Und dass man auch den heilen Stadt machen und selber sozusagen einen Burnout zu enden, kann eigentlich nicht in der Sache sein. Also insofern, genau, gucken wir immer sehr genau, was wir jetzt machen und worein wir die Kraft lenken.
Ich denke, das ist aber auch eigentlich im Sinn von einer progressiven Stadtverwaltung verständlich sein muss, dass einerseits, was Sie machen, ist natürlich erhöhter Verwaltungsaufwand, einfach wenn man sich mit Bürgerinitiativen auseinandersetzen muss. Und das ist, ich nehme mal an, anstrengend, wie jede Form von Kommunikation anstrengend ist. Andererseits nehmen Sie ja einerseits ja auch Initiativen in die Hand, die der Stadt direkten Nutzen bringen. Ich meine, Sie stellen sich ja auch wirklich in die Parks und tun etwas. Und andererseits ist es ja offensichtlich, dass Sie für die Gesundheit der Stadt, natürlich muss man dann schon in sehr komplexen Zusammenhängen denken, um das dann wirklich auch als Argument gelten zu lassen, aber dass Sie für die Gesundheit und für die seelische Gesundheit der Stadt ja auch einen aktiven Teil leisten, der, wenn man komplex genug die Sache sich anschaut, vielleicht sich sogar ökonomisch rentieren würde.
Ja, also genau, wir haben diese Fragen natürlich auch in Jahren immer wieder diskutiert. Also wie sieht es mit der Refinanzierung aus oder ne, wie kann etwas Regelhaftes daraus werden? Und das hat natürlich verschiedene Facetten. Also das eine, glaube ich, ist, dass ich doch immer dazu tendieren würde, wenn es darum geht, dass ja dauerhaft zu finanzieren, eher auch im privaten Sektor gucken würde, im Stiftungsbereich. Das hat eben auch okay. viel damit zu tun, dass Verwaltungen natürlich da auch immer ein bisschen unbeweglicher sind. Das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Und das andere ist aber, glaube ich, auch was jetzt die persönliche Perspektive angeht, bei uns doch bei allen sehr stark der Trend, dass wir es auch bewusst als ehrenamtliche Tätigkeit weitermachen wollen und eben nicht professionalisieren wollen, weil es natürlich auch für einen selber eine andere Qualität hat. Wenn ich das gebe quasi für die Gemeinschaft einen Teil meiner Kapazität.
Verstehe.
Und in dem Moment, wo es losgeht, ja, dann da braucht man zwingend auch immer diese Refinanzierung und dann kriegt das gleich eine ganz andere Qualität, weil dann natürlich solche Fragen wie Wirtschaftlichkeit auch für einen selber immer wieder auftauchen, im Vordergrund stehen und natürlich das ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn ich sage, nein, das mache ich jetzt unbezahlt. Also das hat eine andere Qualität und insofern ist eher die Frage genau, wie viel Prozent, sag ich mal, seiner Zeit investiert jeder dann in dieses Projekt und weniger, wie machen wir vielleicht ein Sozialunternehmen daraus. Das wäre ja tatsächlich denkbar, das haben wir natürlich auch mehrfach überlegt, aber zurzeit geht es nicht in die Richtung. Was nicht heißt, dass Menschen bei uns natürlich einzelne Projekte machen, auch gegen Honorar, das ist ja eigentlich immer das Projekt. Ne, Förderungsprinzip, dass wir dann Trainer bezahlen, die in den Parks dann eben diese Gruppen anleiten. Aber der Kern, also die Organisation des Ganzen ist damit sicherlich immer nicht ganz abgedeckt und es sind eben immer Einzelförderungen.
Das führt mich auch zu meinem letzten Fragenbereich, weil ich einfach persönlich fragen darf, was macht ihr in dem, was Sie hier in dieser Initiative Heilende Stadt machen, eigentlich besonders Spaß?
Tatsächlich das mit Gärtnern. Also eigentlich macht mir doch fast alles Spaß. Wenn ich weiß, ich tue es für heilende Stadt, dann schreibe ich auch gern irgendwelche Anträge. Jedenfalls habe ich das lange getan. Aber ich denke schon, das, was den Kern ausmacht, ist dann tatsächlich die Erfahrung, im Park mit einer Gruppe 3 Stunden zu verbringen, mit Leuten Kontakt zu haben, mit denen ich sonst keinen Kontakt habe und an der frischen Luft zu sein und genau, einfach das zu spüren, was die Idee eigentlich ausmacht. Das ist dann doch eine ganz andere Qualität als das organisatorische Drumherum.
Sie haben das Ehrenamt hier auch sehr... Ja, sagen Sie noch.
Ja, was mir eben noch einfällt und natürlich, also für mich persönlich jetzt die Erfahrung, mich bewusst auch auf Leute einzulassen, die ich, mit denen ich mich früher oder die, ja, mit denen ich mir früher so, nie so nahe gekommen wäre. Also einfach offen auf Menschen zuzugehen und sie nicht, sag ich mal, zu beurteilen danach, wie sie aussehen oder wie sie jetzt vielleicht dann gerade am Anfang rüberkommen und die Erfahrung zu machen, dass das eigentlich immer positive Erfahrungen sind, wenn man da ein bisschen durchhält und nicht gleich sagt, das ist jetzt nicht jemand, für den ich mich sofort interessiere. Also sich einfach auch Menschen anders einzulassen. Ich denke, das sollte auch, oder das haben wir eben auch oft intern besprochen, eine Qualität von Heilende Stadt sein. Also, dass wir sozusagen nicht ein bestimmtes Milieu abbilden von Leuten, die alle sehr ähnlich sind von dem, was sie tun und denken, sondern dass da auch Leute zusammenkommen, die vielleicht in anderen Institutionen jetzt gar nie so Kontakt hätten miteinander. Und wenn wir das sozusagen weiter durchhalten, denke ich, ist das schon ein sehr großer Erfolg. Und es kommt letztendlich auch immer nicht darauf an, ob das dann 2 Leute sind oder 20 oder 200. Ich glaube, einfach diese Erfahrung zu machen, ist einfach sehr wichtig und schön.
Ist dem auch so? Kommen da so unterschiedliche Gruppen zusammen?
Ja, also wie vorhin gestellt, es ist dann auch nicht immer ohne Konflikte, ja. Aber wir haben zum Beispiel auch bei Heilende Stadt, das ist ja immer noch mal was anderes, wir als Verein oder die Gruppen draußen in den Parks, auch bei uns im Verein kommen Leute, die mitmachen wollen, die sozusagen erstmal aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und ich denke, da haben wir einige sehr schöne Erfahrungen gemacht. Also, dass wir da auch jetzt langfristig mit Menschen zusammenarbeiten, denen wir sonst wahrscheinlich nie begegnen werden oder mit denen nie so eine Zusammenarbeit zustande gekommen wäre. alles im Mikrobereich, aber also für mich persönlich waren das ganz wichtige Erfahrungen. Mhm. Und ich denke, das ist eben auch etwas, ne, was wir weiter verbreiten sollten, weil das ist natürlich eine Qualität, die ganz wichtig ist.
Ich muss auch gestehen, das ist ein Aspekt, den hatte ich überhaupt nicht bedacht und der macht natürlich völlig Sinn. Also wenn sich hier wirklich auch einfach soziale, unterschiedliche Gruppen treffen in dem, und natürlich geht das nicht ohne Schwierigkeiten, das versteht sich von selbst, aber dass das möglich ist, ist ein Aspekt von heilender Stadt, die sagen in der Anonymisierung unserer städtischen Kultur ja in sich eine Dimension hat, die ja bemerkenswert ist. Also einfach sich und wahrscheinlich auch über so etwas doch handgreiflich Einfaches wie Parkgestaltung sich wahrscheinlich auch leichter bewerkstelligen lässt, als wenn man jetzt über irgendwelche Gespräche führt, sondern gemeinsam sagen, einen Spaten in die Hand zu nehmen, ist trotz aller Unterschiedlichkeit dann doch etwas, wo sich verbindliche, auch freundschaftliche Verbindungen aufbauen können.
Genau, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also das, ja, das Praktizieren nennen wir das dann. Also was auch immer es ist, ne? Ob es das Ritual ist oder das Gärtnern oder eine gemeinsame Meditationsrunde. Also das hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich 2 Stunden im Saal sitze und tatsächlich Diskussionen führe. Und ich glaube auch, dass das sozusagen diese Erkenntnis natürlich auch in ja, Stadtentwicklungsprozesse, Beteiligungsprozesse immer stärker noch einfließen sollte. Weil es da ja bislang tatsächlich so ist, dass man dann eher in Seelen sitzt und ja sehr viel über den, ne, sehr auf dieser rationalen Ebene sich allein bewegt. Und natürlich das dann auch immer sich auf die Ergebnisse auswirkt. Und auch auf das Zusammensein. Ne? Also das, denke ich, methodisch für uns auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung gewesen.
Herr Neher, ich finde es auf jeden Fall unheimlich inspirierend, dass es so eine Initiative gibt. Ich finde es spannend, dass sowas offensichtlich zumindest in Hamburg eine Lebensgrundlage hat. Wenn ich ganz kurz noch Ihre Webadresse hier durchgeben darf, die ist heilendestadt.de. Die ist zumindest für die Hamburger interessant, aber ich glaube auch für alle anderen, die einfach mal schauen, wie sowas funktioniert, weil wir haben auch nicht alle Ihre Projekte hier durchgesprochen. Sie haben neben den Green Gym, neben den Waldsitte, neben den Ritualen auch noch ein Bienenjahr, wo sie sich mit Bienen beschäftigen. Hier ist ein ganzes Angebot, dass es solche Initiativen gibt und dass auch solche Initiativen bekannt werden. Also, dass man weiß, man kann sich einbringen und man kann Stadt auch zu etwas heilsameren machen, als sie normalerweise ist. Und das ist nicht nur einfach eine utopische Fantasie, sondern es ist auch eine reale, machbare Utopie. Dafür sind Sie ein Beispiel. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass Sie sich auch die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Ja, ich danke auch ganz herzlich. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Einen schönen guten Abend. Diesmal wirklich aus Frankfurt und nach Hamburg. Und auch einen schönen guten Abend an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.